Am 9. November 1989 war ich eingeladen zu einem Polterabend im vogtländischen Oberland, nicht weit entfernt vom Dreiländereck. Dann sind wir irgendwann nachts nach Hause gekommen und gewohnheitsmäßig habe ich das Radio angemacht und Bayern 3 gehört. Und fast im Wegdämmern kriegte ich mit, die Mauer ist offen. Habe ich gesagt, die spinnen doch. Ich konnte es mir nicht vorstellen. Ja, dass irgendwas in der Luft lag, hat, glaube ich, jeder gespürt. Aber dass an dem 9. November die Grenze quasi aufgeht, war unvorstellbar. Und am nächsten Morgen bestand dann Gewissheit. Da war dann kirchliche Eheschließung in Oelsnitz. Und der Brautvater hatte es zu Wege gebracht, einen Robobus zu beschaffen. Die gesamte Hochzeitsgesellschaft fuhr dann mit dem Bus ins Dreiländereck. Wir haben die Sperren, die gewöhnlich dicht waren, geöffnet vorgefunden sind, so weit wie möglich in das Grenzgebiet reingefahren. Und da habe ich das erste Mal im Leben überhaupt diese perversen Sperrenlagen mit eigenen Augen gesehen.
Wir sind das Volk. Der Podcast über die friedliche Revolution 89.
Wir fragen jeden, den wir für diesen Podcast treffen, wo er, wo sie am 9. November 1989 war, als die Mauer fiel. Und jeder weiß sofort, was er damals gemacht hat. Genau wie Gerd Naumann aus Plauen im Vogtland, der sich an einen Polterabend erinnert.
Und für uns ist es irre spannend, diese Geschichten zu hören und darum stellen wir sie immer an den Anfang jeder Folge. Das ist schon der 7. Teil vom Podcast Wir sind das Volk, fast Halbzeit also. Und wir sind die beiden Journalisten, Pierre Gemlich und Björn Menzel.
Für die Geschichten der friedlichen Revolution sind wir natürlich schon in Berlin und Leipzig gewesen. Diese Städte kommen den meisten als erstes in den Sinn, wenn es um den Herbst 89 geht. Auch uns.
Doch da gibt es natürlich noch viele weitere wichtige Orte, über die wir mehr erfahren wollen. Und dazu gehört unbedingt auch die Stadt Plauen in Sachsen. Warum eigentlich? Das hören Sie jetzt.
Ja, wir stehen hier auf dem sogenannten Postplatz vor dem Denkmal zur Friedlichen Revolution 1989. Das Denkmal ist 2010 hier durch die Bürgerschaft in Plauen errichtet worden. Man darf das mal so sagen. Regionaler Künstler Peter Luban hat es geschaffen. Und es erinnert natürlich an die friedliche Revolution hier in der Stadt, aber schlägt schon auch den Bogen zu den anderen historischen Dingen. Denn es hat eine Ausformung als eine stilisierte Kerze. Die Kerze war ja eigentlich das Symbol der friedlichen Revolution in der DDR, auch hier in Plauen.
Mit Rolf Schwanitz haben wir uns mitten in der Stadt verabredet. Denn hier am Postplatz, da steht das Denkmal, das an alles das erinnern soll, was im Herbst 1989 genau hier passiert ist. Der SPD-Politiker Rolf Schwanitz saß bis 2013 im Bundestag und war für 4 Jahre Ostbeauftragter der Bundesregierung. Jetzt ist er im Ruhestand und hat zusammen mit anderen den Verein Vogtland 89 gegründet. Der will bekannter machen, was damals in der Region passiert ist. Denn hier kommt es 1989 zu einem ganz besonderen Ereignis.
Also es hat sich am 7. Oktober 1989 hier eine Protestkundgebung formiert, eine Demonstration formiert in einer eigentlich historisch ganz einzigartigen Art und Weise. Hier hat ein Plauener Bürger, Jörg Schneider, Wochen zuvor Aufrufe für eine solche Demonstration, konspirativ könnte man fast sagen, in Telefonbücher, in Telefonzellen gelegt. Das war ein genialer Einfall, weil natürlich an diesem Tag, dem 7. Oktober, das war ja der Nationalfeiertag der damaligen DDR, hier ohnehin irgendwie eine Stände waren und Bürger, eine Bürgerschaft da war. Und so versammelten sich beginnend eigentlich schon ab der Mittagszeit dann hier Menschen. Und das schwoll dann im Verlauf bis zum Nachmittag richtig an.
Rolf Schwanitz ist selbst an jenem Tag nicht mit dabei. Anders als Gerd Naumann. Ihn treffen wir in seinem Haus in einem Vorort von Plauen. Naumann ist Historiker und 1989 erlebt er Geschichte selbst mit.
Ich bin am 7. Oktober mittags von zu Hause losgegangen, habe eine Frau da gelassen und zwei kleine Kinder. Der Sohn Jahrgang 87, die Tochter gerade geschlüpft im Juli 89, schon mit gemischten Gefühlen, ohne genau zu wissen, was der Tag bringen würde. Aber ich habe mir vorgenommen, du verpasst an dem Tag nichts. Du musst alles sehen und mitkriegen und speichern, egal was der Tag bringt, und dann vielleicht auch mal niederschreiben. Es könnte wichtig werden.
Naumann erinnert sich noch ganz genau daran, wie er seinen hellen Trenchcoat und die Stiefel anzieht und als Kopfbedeckung sein Barett aufsetzt.
Das war meine übliche Anzugsweise, da ich mich wohlgefühlt. Das war auch ganz, ganz gut an dem 7. Oktober, so angezogen zu sein, weil es an einem zeitigen Nachmittag zu regnen anfing. Das Wetter war scheußlich, es war kalt und es regnete immer stärker. Na, und am Abend, so gegen 18 Uhr, hat es geschüttet. Also ich bin losgelaufen und die erste Wahrnehmung, die ich gemacht habe, war ein einzelner Polizist mit einem einzelnen Hund. Ich dachte, sieht sehr gefährlich aus. Einzelner Polizist, einzelner Hund. Aber nach 100, 200 Metern weiter kam ich dann in Richtung der damaligen Wilhelm-Pieck-Straße, heute Neundorfer Straße. Dort standen die Straßenbahnen hintereinander gestapelt. Es fuhr keine mehr. Und das am ganzzeitigen Nachmittag. Das hat mich dann schon, oder meine Aufmerksamkeit, rasch in die Höhe schnellen lassen.
Es ist etwa gegen 12 Uhr, als Gerd Naumann seine Wohnung verlässt. Er lebt damals direkt in der Stadt. Sein Ziel ist der Theaterplatz. Hier kommen immer mehr Menschen zusammen. Sie haben von einem Aufruf erfahren. Eigentlich ist auf dem Platz alles für den 40. Geburtstag der DDR vorbereitet, das staatlich verordnete Massenereignis. Genau diese Veranstaltung hat jemand clever ausgenutzt. Und es handelt sich dabei um den Werkzeugmacher Jörg Schneider.
Im September, da hatte sich ein damals 22-jähriger Werkzeugmacher in seinem Dachboden versteckt, gewissermaßen mit einer Reiseschreibmaschine, und 180 Aufrufe zu einer Großdemonstration am 7. Oktober im Zentrum der Stadt verfasst. Dieser Aufruf, der ist Anfang Oktober von ihm und zwei Freunden nächtens verbreitet worden. Man muss sich vorstellen, oder ich benutze gern das Bild, jemand hat einen Acker frisch gepflügt und geäggt und der Bauer, der hat Samenkörner dabei, wirft die breit, es regnet einmal drauf und es wird grün. Also so hat dieser Aufruf von Jörg Schneider gewirkt. Der ist also nächtens verbreitet worden, Anfang Oktober, und am nächsten Tag, dem übernächsten Tag, da wusste jeder im Plauen, am 7. Oktober nachmittags 15 Uhr findet im Zentrum der Stadt etwas statt. Er hatte aufgerufen zu einer machtvollen Großdemonstration.
Auch Gerd Naumann erfährt von dem Aufruf. Ein Bekannter aus der Kirche weist ihn darauf hin. Die Stasi bekommt auch Wind von dem Aufruf und sammelt so viele Zettel wie möglich ein. Wer den Zettel geschrieben hat, wissen die Plauner damals nicht. Jahre später kommt Historiker Gerd Naumann an einen der originalen Zettel. Bei unserem Treffen holt er ihn aus seinem Archiv und zeigt ihn uns. Es sind 16 mit der Maschine geschriebene Zeilen und er endet mit den Worten:
Bürger, überwindet eure Lethargie und Gleichgültigkeit. Schließt euch zusammen. Es geht um unsere Zukunft. Informiert die Arbeiter in den Betrieben.
Auch Diana Zierold erfährt von dem Aufruf. Diana Zierold ist damals 18 Jahre alt. Ihr Vater war politischer Häftling und sie selbst engagiert sich in der Kirche, hilft unter anderem bei der Auszählung der Kommunalwahl im Mai 89 mit, um Wahlfälschung aufzudecken, und organisiert Friedensgebete in Plauen. Dass sie am 7. Oktober auf der heimlich organisierten Demo dabei sein wird, ist ihr sofort klar, erzählt Diana Zierold, auch wenn Freunde davor warnen.
Also das Gefühl war, glaube ich, ein sehr gespanntes und angespanntes, weil keiner wusste, was passiert. Man hat ja vorher in Leipzig oft gesehen, dass die Staatsmacht eingegriffen hat, und wir wussten ja gar nicht, wie viele Leute kommen, wer, von wem kommt das Flugblatt überhaupt. Also Das war ja alles unbekannt. Was uns bewogen hat, tatsächlich hinzugehen, ist, der 7. Oktober war ja Staatsfeiertag. Also es war eine clevere Aktion, muss ich nach wie vor sagen, dieses Volksfest der Parteiführung zu nutzen, um dort sozusagen die Gegenveranstaltung zu machen, weil ja auch, wir wussten alle, wir gehen dorthin. Also vorbereitet habe ich mich, wenn mich jemand fragt, wohin ich gehe halt zur 7. Oktoberfeier. Ne? Was anderes konnte mir ja nicht nachgewiesen werden. Also ich bin los mit meinem Freund, späteren Mann. Also wir sind zusammen dorthin gelaufen. Also wir haben, das haben wir tatsächlich vorher besprochen, wir gehen nicht als Gruppe. Genau, wir sind, ich glaube, für um 3 war das angesagt. Also wir waren, ich glaube, 2:30 schon dort. Also es brodelte schon so leicht.
Der Platz in der Innenstadt am Theater, die Plauner nennen den Ort Tunnel, füllt sich immer mehr. Die Menschen stehen und warten, was da jetzt kommt. Denn im Aufruf ist der Beginn der Demonstration für 15 Uhr angekündigt.
Also man hat so gemerkt, da wartet jetzt jeder und irgendwas muss jetzt passieren. Und als es um 3 war, hat jeder so gewartet, was passiert jetzt. Und ich glaube, da hat ein Kind dann gerufen, Gurbi, Gurbi. Und das war sozusagen, ab dem Moment war, ging das los. Also versammelten sich die Leute und wusste, jetzt ist der Moment. Also es war irgendwie, ja, beeindruckend.
Woran ich mich ganz genau erinnere, ist, dass ein junges Mädchen, die mag vielleicht 12, 13 Jahre alt gewesen sein, die wurde von kräftigen Männerhänden auf einen Elektroschaltkasten gehievt. Und da hockte sie nun da oben und rief mit ihrer zarten Stimme, Gurbi, Gurbi. Ja, und das war etwas, was die Umstehenden gerne aufgenommen haben. Und dann stand eben unmittelbar vor mir an dieser Stelle ein Sprechchor, Gurbi, Gurbi. Ja, und das hörte man dann auch aus anderen Ecken. Dann hat man das Mädel wieder runtergehoben und an ihrer Stelle kletterten 3 oder gar 4 junge Männer auf denselben Kasten. Die hatten ein Transparent mitgebracht, das rollten sie aus. Auf dem stand drauf, wir wollen raus. Und das haben die skandiert. Ganz schön mutig, wir wollen raus. Ja? Haben andere wieder gerufen, wir wollen raus. Da passierte eine ganze Weile nichts. Und dann hörte man eben ähnliche Sprechchöre an anderen Ecken. Das war ständig war dort Geräuschkulisse. Es ging total entspannt zu. Die Leute waren schon ein bisschen erregt, ob der Masse, die sich dort eingefunden hatte. Und man erwartete irgendwas, was nicht eintrat.
Denn niemand hält an diesem Tag in Plauen eine Rede. Niemand führt Regie. Denn der Verfasser des Aufrufs, Jörg Schneider, gibt sich nicht zu erkennen, erzählt uns Historiker Naumann. Schneider sei zwar bei der Demo dabei gewesen, aber wollte nicht in Erscheinung treten. Für ihn sei es die allergrößte Erfüllung gewesen, zu sehen, dass seinem Aufruf so viele Menschen gefolgt sind. Es sollen bis zu 15.000 Teilnehmer gewesen sein, ein Viertel der damaligen Einwohner der Stadt. Friedlich. Der Staat hingegen hat sich vorbereitet und Truppen und Fahrzeuge in Stellung gebracht, denn er weiß von der geplanten Versammlung. Unter anderem befinden sich Polizisten im Einsatz und 2 Löschfahrzeuge von der Feuerwehr. Die Feuerwehrleute werden dazu gezwungen, mit ihren Autos zum Platz zu fahren. Diese sollen wie Wasserwerfer eingesetzt werden und so den Platz räumen. Zum eigentlichen Beginn der Demo beginnt auch der Staat zu handeln. Die Demo-Teilnehmer werden über Lautsprecher aufgefordert, den Platz freizumachen. Doch das tun sie nicht.
Und das Erste zumindest hat aus seinem Strahlrohr das Feuer eröffnet auf die Bürger. Und das war der Augenblick, in dem die Stimmung schlagartig binnen Augenblicken umschlug. Ja. Niemand hat sich vorher verabschiedet, das war noch nicht 15 Uhr. Den Zeitpunkt 15 Uhr hatte der Staat gewählt, um zuzuschlagen. Ja. So, und dann wurden urplötzlich, aus bis dahin völlig friedfertigen Leuten gar nicht mehr so friedfertige Demonstranten. Das vordere Fahrzeug, es hat vor dem heutigen Landratsamt gerade noch so die Kurve bekommen. Man muss sich vorstellen, dass ein TLF 16 einen sehr begrenzten Vorrat an Wasser hat. Es ist kein Wasserwerfer, der jetzt hier stundenlang hätte spritzen können, sondern die sind dann mit dem letzten Rest ihres Wassers in Richtung des Depots zurückgekehrt. Und ja, junge Männer haben Pflastersteine ausgegraben, die haben eben Abfallbehälter zerlegt und die Betonteile gegen das Fahrzeug geworfen, die Frontscheibe, die war kaputt. Es gab Verletzungen bei den Feuerwehrleuten. Und der Mann, der das erste Fahrzeug gelenkt hat, gab mal vor laufender Kamera zu Protokoll, wenn aus irgendeinem Grund sein Fahrzeug zum Stehen gekommen wäre, könnte er dieses Interview nicht mehr geben.
Die Demonstranten lassen sich vom Wasser der Feuerwehrautos nicht abschrecken. Die Wirkung verpufft, auch weil das Wasser nicht lange reicht. Doch der Staat gibt noch nicht auf.
Man hatte sich von Staats wegen noch eine besondere Raffinesse einfallen lassen, um die Menschen und die Bürger auseinanderzutreiben. Man brachte einen Polizeihubschrauber zum Einsatz, der in wahrscheinlich technisch gerade noch so zulässiger Höhe über den Köpfen der Plauner kreiste, ja, Bug leicht abgesenkt. Man hat den Rotordruck, den hat man gespürt. Der Rotordruck zusammen mit dem schlechten Wetter und dem Regen, das hat sich schon ganz schön ausgewirkt. Aber die Plauner haben die Anwesenheit dieses provokanten Geräts nur mit Murren quittiert. Die haben bloß gemurrt, so nur, ne?
Im Archiv der Stadt liegen heute Fotos von dem Tag damals. Darauf sind die Feuerwehrautos zu sehen. Ein Bild davon ist das Cover dieser Podcast-Folge. Andere Fotos zeigen die Menschenmenge mit tausenden aufgespannten Regenschirmen, die dem Regenwetter und dem Hubschrauber trotzen.
Was der Hubschrauber und die Feuerwehr geschafft haben, ist, glaube ich, die Leute aufzupeitschen, mich selber in so eine Situation zu bringen, da auch plötzlich keine Angst mehr zu haben, sondern einfach zu sagen, ich bin hier in der Masse, ihr macht hier gerade einen großen Fehler. Und ich habe gemerkt, dass mich persönlich das eher nicht ängstlich gemacht hat, sondern eher mutig, zu sagen, ich bleibe jetzt hier, also jetzt gerade.
Die Menschenmenge bleibt in der Innenstadt und macht sich sogar auf den Weg Richtung Rathaus. Sie ruft laut und fordert, dass der Bürgermeister rauskommen soll.
Es versuchte jemand, in das neue Rathaus einzudringen. Der wurde von Polizisten am Eindringen gehindert. Haben wenigstens zwei Polizisten auf den eingeschlagen. Da wurde er durch die Tür gezerrt und drin weiter verdroschen. Und eine gewisse, sagen wir mal, Ruhe in diese Demonstration, in diesen spontanen Zug kam hinein, als die Demonstranten vorn dran, vor allen Dingen junge Männer, sich vor einen Sperrriegel gestellt sahen von Bereitschaftspolizisten. Dort gab es kein Durchkommen. Die hatten sich dort aufgebaut, ja, wie römische Legionäre. Ne? Die bauten sich da auf, so stellten sich auf mit leicht gespreizten Beinen, hatten ihre großen Plastikschilde vor sich schützend gehalten. Und dann die mit ihren langen Schlagstöcken im Rhythmus des Herzens haben die auf ihre Schilde geknallt. Man muss sich vorstellen, so eine Kette, das hat schon Eindruck gemacht. Und also ich spürte, bei mir, da geht was auf Grundeis, auch wie auf Grundeis. Ne? Und die hörten nicht auf mit ihren Schlägen. Aber auch die beabsichtigte psychologische Wirkung, die trat nicht ein. Die Leute haben nicht gekniffen.
Es passiert etwas Unglaubliches. Als uns Gerd Naumann davon erzählt, klingt es immer noch unglaublich. Ein Mann, der bis heute unbekannt ist, ruft, lasst sie stehen, drehen wir uns um.
Und aus der Reaktion von 5 Leuten wurde die Reaktion von 10, von 100, von 1000. Und das binnen Augenblicken. Es erfolgte eine Wendung um 180 Grad. Und diese Menschen, die jetzt gewissermaßen vor dem Rathaus blockiert waren, die nahmen eine Wendung. Und es begann die, wenn man so will, die zweite spontane Demonstration um das Zentrum der Stadt herum. Und die ja gegen 17.45 Uhr, 17.50 Uhr wieder vor dem Rathaus enden sollte.
An dieser Stelle kommen wir zum zweiten Held des Tages. Der erste ist der Werkzeugmacher Jörg Schneider mit seinem Aufruf. Der zweite ist Thomas Küttler. Er ist Superintendent der evangelischen Kirche und ihm gelingt es, zum Bürgermeister in das Rathaus zu kommen. Mit ihm verhandelt der Kirchenmann darüber, auf weitere Gewalt zu verzichten und damit Blutvergießen zu verhindern. Der Staat hält sich zurück, wenn die Demonstranten friedlich bleiben, der Polizeihubschrauber wird abgezogen und, das Wichtigste, In der nächsten Woche soll es Gespräche geben zwischen dem Bürgermeister und den Plaunern.
Und mit diesen drei Botschaften hat Küttler den Oberbürgermeister verlassen. Er hat sich kurz vor 18 Uhr von der Planerpolizei im Megafon geben lassen. Und über dieses Megafon hat er zu den Demonstranten gesprochen, die kurz vor 18 Uhr sich reichhaltig zwischen Rathaus und Lutherkirche wieder eingefunden hatten. Ja. 18 Uhr haben die Glocken der Lutherkirche zu läuten begonnen. Und Küttler hat gegen die lauten Geräusche, die diese vielen Menschen gemacht haben, mit dem Megafon gewissermaßen angekämpft. Er hat die Demonstranten darauf aufmerksam gemacht, dass die Glocken der Lutherkirche den Sonntag einläuten und sie sollten jetzt friedlich, gewaltfrei nach Hause gehen. Sie sollten bedenken, was sie heute erreicht haben. Und er hat sein kurzes Statement mit den Worten beendet: Wir kommen wieder.
Die Menschen gehen wirklich friedlich nach Hause. Und am nächsten Samstag kommen sie wieder auf den Platz. Dieses Mal sind es 20.000. Zwei Tage nach Plauen findet in Leipzig die Großdemo statt. Die Bilder davon gehen um die Welt und werden zum Symbol der friedlichen Revolution. Obwohl es in Plauen die erste Massendemonstration gibt, bei der die Menschen die Macht des Staates brechen. Doch in der vogtländischen Stadt sind keine Journalisten dabei, die frei von dem besonderen Ereignis berichten können oder Bilder in den Westen bringen. Immerhin, eine Rentnerin schmuggelt Tage später Fotos von Plauen über die Grenze nach Bayern. Der Hofer Anzeiger berichtet auf drei Seiten. Für uns bleiben zwei Fragen. Die eine ist, warum findet gerade in Plauen die erste große Demo im Herbst 89 statt? Das fragen wir Rolf Schwanitz, den wir am Anfang dieser Podcast-Folge am Denkmal gesprochen haben.
Da gibt es, glaube ich, schon eine ganze Reihe von Gründen dafür. Vielleicht sogar noch weiter zurückliegend in der Geschichte. Plauen hat immer das Gefühl gehabt, ein Verlierer der Geschichte zu sein. In den 20er Jahren war Plauen Großstadt. Hier waren mal mehr als 120.000 Einwohner, bevor der Erste Weltkrieg kam, mit einer blühenden Textilindustrie. Dann hat sich nach dem Ersten und Zweiten Weltkrieg diese Stadt von den Folgen dieser Kriege nie erholt. Dann sind sie quasi Randgebiet geworden in der DDR im Süden in unmittelbarer Grenznähe. Sie haben sicherlich auch nicht den intelligentesten ersten SED-Kreissekretär gehabt. Und dann kamen natürlich nochmal die Besonderheiten des Jahres 1989 hinzu. Plauen hat diese Woche, in der der 7. Oktober lag, diese Woche war ja gespickt mit weiteren Ereignissen, die in Plauen ja den Kessel zum Überkochen brachten. Dazu gehörte, dass der visafreie Reiseverkehr nach Tschechien, in die CSSR damals noch, da wurde die Visafreiheit einfach gestrichen, um den DDR-Bürgern den Zugang zur Botschaft nach Prag zu verhindern und abzuschneiden. Das war natürlich, die Grenze nach Tschechien liegt hier 30, 35, 40 Kilometer im Süden. Also das war immer auch Grenzregion nach Tschechien. Aber man empfand das. Jetzt sind wir völlig abgeschnitten und jetzt geht hier gar nichts mehr in diesem eingemauerten südlichen Eck, in dem Plauen und das Vogtland liegt. Und dann kam natürlich die Zuggeschichte hinzu. Die Züge mit den Botschaftsflüchtlingen sind alle über Plauen gelaufen. Der erste Schub waren 6 Züge, der zweite waren 8. Und die mussten dann alle umgekoppelt werden hier in Plauen und mussten dann auch durch den Bahnhof. Und ich glaube, die sind damals im 45-Minuten-Abstand gefahren. Das war also eine längere Prozedere. Die Stasi übernahm den Bahnhof, die Polizei sperrte den Bahnhof ab und die Stasi saß in den Stellwerken und Plauner standen auch an der Seite und winkten zu. Und auch das war natürlich schon am 5. Stadtgespräch. Dann gab es hier zwei große Friedensandachten, auch am 5., wo mehrere tausend Menschen teilgenommen haben. Also die Stadt in dieser einen Woche, die Stadt, die ohnehin schon immer das Gefühl hatte, wir sind abgeschnitten und sind Verlierer der Geschichte, die wurde in der Woche vor dem 7. Oktober mit Fehlentscheidungen bedacht, die das Fass richtig zum Überkochen brachten.
Und unsere zweite und letzte Frage ist, Was haben die Plauner mit ihrem Mut und Beharren am 7. Oktober 89 bewirkt? Was ist geblieben?
Hier in der Stadt hatte diese Demonstration die Folge, dass es eine faktische Entmachtung der Obrigkeit in den Köpfen der Menschen gab. Die Entmachtung war noch nicht real. Die Stasi saß noch da, die Volkspolizei saß noch da und das ganze Rathaus saß noch von den nicht demokratisch legitimierten Leuten voll. Aber bei den Menschen war völlig klar, mit denen nicht mehr. Das jetzt ist Schluss. Das ist sicherlich das eine. Das zweite, was ich aber sehe, ist die Symbolfunktion von Plauen. Dann noch stärker von Leipzig natürlich, weil natürlich Leipzig auch das große Glück hatte, dass westliche Medien mit darüber berichten konnten. Das fand ja hier alles nicht statt. Aber ich bin schon der Auffassung, dass Plauen und Leipzig erste große Leuchttürme waren, Dresden dann natürlich auch, es gab noch weitere Städte, bei denen die Menschen sahen, Mensch, guck mal, was da abgeht. Das war keine Revolution, die zentral geplant, an Fäden gezogen, jetzt wie so ein Spinnennetz organisiert worden ist. So funktionieren Revolutionen nicht. Sondern die Revolution, die bricht dann aus, wenn an allen Orten man der Auffassung ist, so geht das nicht weiter und jetzt muss die Machtfrage neu gestellt werden und jetzt überwindet der eigene Mut die Angst, die wir Jahrzehnte vorher hatten.
Der Tag in Plauen hat uns bewegt und vieles, was wir gehört haben, wussten wir vorher noch nicht. Vielen Dank an Diana Zierold, Gerd Naumann und Rolf Schwanitz für ihre Zeit mit uns.
Auch in den nächsten Folgen für diesen Podcast wollen wir erfahren, was in anderen Orten rund um die friedliche Revolution geschehen ist. Und darum reisen wir weiter.
Vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns, wenn Sie den Podcast abonnieren. Jeden Monat gibt es eine neue Folge, kostenlos und überall dort, wo es Podcasts gibt.
Und wir freuen uns über Anregungen und Feedback, gern per Mail an presse.neuigkeit@gmail.com.
Dies ist ein Podcast der Stiftung Friedliche Revolution Leipzig. Er wird von den Journalisten Björn Menzel und Pierre Gemlich produziert. Die Stiftung betreut im Auftrag der Stadt Leipzig das Projekt rund um die Errichtung eines Freiheits- und Einheitsdenkmals. Das Projekt wird gemeinsam gefördert durch die Bundesbeauftragte für Kultur und Medien, den Freistaat Sachsen und die Stadt Leipzig.
Wir sind das Volk ist bereits unser zweiter Podcast über einen Volksaufstand in der DDR. Der erste fand am 17. Juni 1953 statt. Schon damals lehnten sich Hunderttausende gegen den DDR-Staat auf und gingen für ihre Freiheit auf die Straße. Damals ist der Protest auch mit Hilfe von Panzern niedergeschlagen worden, anders als dann 1989. Der Podcast über den 17. Juni 1953 heißt Ein halber Tag Freiheit. Auch den können Sie überall kostenlos hören.